Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zur 12. Folge von Media Stories, dem Google-Podcast mit Medienschaffenden. Alle zwei Wochen treffen Isabel Sonnenfeld, Holm Münstermann und ich spannende und inspirierende Persönlichkeiten aus der Medienbranche. Den heutigen Gast habe ich schon sehr lange auf meiner Liste. Professor Dr. Markus Englert war der erste Digitalvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE. In verschiedenen leitenden Funktionen hat er das Unternehmen über 7 Jahre hinweg auf dem Weg von einem reinen TV-Haus zu einem digitalen Entertainment-Unternehmen geführt. Aktuell ist er als Investor, aber auch als Aufsichtsrat unter anderem für Rocket Internet unterwegs. Wie sein Werdegang war und was ihn heute beschäftigt, das fragen wir ihn direkt selbst. Hier ist Markus Englert, General Partner bei Texas Atlantic Capital. Herzlich willkommen, Markus, bei uns im Media Stories Podcast. Schön, dass du Zeit hast. Wir treffen uns heute in einem Wirtshaus in München. Es ist draußen unfassbar heiß. Wir sitzen in einem klimatisierten Studio, dachten wir. Es ist jetzt aber nicht klimatisiert und ich hoffe, wir verbringen die nächste Stunde nicht sehr schwitzend. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst heute, um mit uns über deine Karriere, etwas Mediengeschichte zu sprechen, aber auch die aktuellen Marktbedingungen und deine aktuellen Herausforderungen, was dich heute umtreibt. Bevor wir einsteigen, wir waren beide mal bei ProSiebenSat.1 tätig und ich erinnere mich noch sehr gut, damals hast du deine Tage immer mit Frühstücksmeetings gestartet. Ist das heute noch so? Wie ist deine Routine morgens? Wie startest du deinen Tag?
Die Routine hat sich nicht geändert. Ich habe immer noch Frühstücksmeetings. Ich komme auch gerade von dem Frühstücksmeeting. Und ich habe zwar die Lokalitäten gewechselt, weil mein Lieblingsfrühstückslokal dicht gemacht hat. Das Giornale, wo ich Jahre verbracht habe, mein Wohnzimmer, was mich sehr schmerzt. Aber ich bin nach wie vor immer noch frühstücken und verbinde das immer mit Arbeit.
Das Giornale ist in Schwabing, ja, in München. Das heißt, du bist wahrscheinlich in der Nähe immer noch dann unterwegs.
Ich bin immer in Schwabing unterwegs, ja. Ich lebe da, ich wohne da und gehe zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad, je nachdem. Bin immer noch unterwegs. Habe jetzt eine Alternative und groove mich da gerade mal so ein. Bin aber die Tage, wo ich in München bin, ich bin nicht immer in München, bin ich eigentlich immer beim Frühstücken.
Deine Kanäle, deine Medien.
Wie sieht so dein privater Medienkonsum aus? Wie startest du deinen Tag morgens? Wie informierst du dich? Hast du Abos?
Ich habe 3 digitale Zeitungen abonniert. Das ist die Süddeutsche, das ist der Spiegel und das ist die NZZ. Und die konsumiere ich eigentlich den ganzen Tag. Immer wenn ich eine Chance habe, lese ich da rein. Und damit starte ich auch meinen Morgen. Also wenn ich aufstehe, ist das Erste, dass ich mal ganz kurz checke, was dort passiert und lese das. Und wenn ich dann im Kaffee sitze und Zeit habe, lese ich da weiter. Das ist eigentlich Medienkonsum 1. Ich bin auch ein Konsument von sehr viel Musik. Auch den Tag über. Ich höre allerdings fast ausschließlich Platten. Ich habe irgendwie wieder begonnen, vor 10, 15 Jahren Plattenspieler anzuschließen und kaufe auch alles, was es gibt, auf Platte, auf Vinyl. Zwischendurch auch mal ein bisschen Streamingdienste. Und ich konsumiere schon auch sehr viel Bewegtbild nach wie vor. Zunehmend nicht linear. Jetzt gehöre ich noch einer Generation an, die immer noch Fernsehen guckt, aber bin in der Regel auch schon zeitversetzt. Aber die Themen Netflix und Co. sind bei mir schon auch sehr präsent.
Also hast du Abos da auch bei den Einschlägigen?
Ich habe Abos bei den Einschlägigen. Ich habe das letzte Mal versucht zusammenzuzählen. Ich glaube, es sind 6 oder 7 Abos, was auch schon ein kleines Problem ist. Vielleicht sprechen wir später ja nochmal, wie so eine Zukunft von der Streaming-Welt aussehen kann. Ich glaube, dass das auf Dauer nicht die Zukunft sein kann, dass jemand wie ich oder ein Konsument 6 oder 7 Abos hat, um all seine Bedürfnisse zu befriedigen. Kann eigentlich auf Dauer nicht sein. Da gehört eine Sky dazu, da gehört eine Zone dazu, um eben die Sportthemen alle abzudecken. Da gehört aber auch Netflix, Apple, Amazon, Paramount Plus neuerdings, Disney Plus. Also ich kann es gar nicht mehr zählen. Und das geht auf Dauer natürlich eigentlich nicht.
Dein Weg, deine Story.
Du hast hier in München studiert, Physik. Bist du Münchner eigentlich? Das habe ich nicht rausgefunden.
Bin Münchner, ja. Wobei ich glaube, echter Münchner ist man erst, wenn man in der 3. Generation hier geboren wurde. Bei mir ist es die 2. Generation. Aber ich bin Münchner, bin in München geboren, aber am Land aufgewachsen. In einem sehr kleinen Dorf, sehr behütet, was für mich auch nach wie vor ein großer Rückzugsort ist. Aber ich würde mich als Münchner bezeichnen, ja.
Und studiert dann Physik hier in München. Wie kam es dazu? Wie kam deine Studienauswahl Physik?
Ich wollte immer in quasi Faustscher Manier verstehen, was die Welt im Inneren zusammenhält. Und das hat mich immer schon fasziniert. Und mich hat sehr früh die Frage bewegt, schon als früher Gymnasiast, wenn das Weltall expandiert, was ist denn da, wo das Weltall heute noch nicht ist? Und die Frage hat mich verrückt gemacht am Ende. Weil was ist da? Weil es muss ja irgendwo hin expandieren. Und da gibt es ja eigentlich nichts. Und das hat mich nie mehr verlassen. Und so habe ich mir irgendwann mal gedacht, das muss ich beantworten, die Frage. Ich habe es aber bis heute nicht beantwortet. Aber sie war ein großer Antrieb dafür, Physik zu studieren. Und das habe ich dann auch gemacht.
Und du hast sogar promoviert dann am CERN.
Genau, ich bin dann von München nach Genf an das Europäische Kernforschungszentrum CERN, habe dort meine Diplomarbeit geschrieben und im Anschluss promoviert, auch zu einem Kernphysik-Thema, was eben so ein bisschen in diese, was ich vorher schon gesagt habe, verstehen, was die Welt im Innern zusammenhält, führt. Und das war eine sehr befriedigende, wunderschöne Zeit. Also CERN gehört sicher, das waren 4 Jahre in Summe, gehört sicher zu meinen schönsten, neben vielen schönen Jahren, aber auch das zu meinen schönsten Jahren.
Dann MBA, insert. Du hast dann wahrscheinlich gedacht, hey, nach so einem Physikstudium möchte ich nochmal nicht nur verstehen, wie die Welt im Innern funktioniert, sondern auch, wie Wirtschaft im Innern funktioniert. Und dann hast du dich nochmal entschieden, ein MBA draufzusetzen.
Genau, ich habe irgendwann mal über ein quasi Praktikum bei einer größeren angelsächsischen Unternehmensberatung ein bisschen Wirtschaftsluft geschnuppert. Ich komme aus einem Arzthaus, also ich hatte mit Wirtschaft immer nicht so sehr viel zu tun und dachte, Mensch, ich finde die Kombination aus Physik, was ja ein sehr modellhaftes, hypothesengetriebenes Arbeiten ist, und Wirtschaft finde ich gut, das kann sich gegenseitig gut ergänzen, und dachte mir, aber mir fehlt noch Sprache, weil wenn jemand von Bilanzen spricht, habe ich immer nur die Hälfte verstanden. Eine Bilanz ist ja ein hochkomplexes Gebilde, und da habe mich entschlossen, das noch über ein Aufbaustudium, würde man wahrscheinlich deutsch sagen, also einen sogenannten MBA, mir das noch anzueignen. Und das war auch ein sehr schönes Jahr, sehr wichtiges Jahr, habe ich auch meine Frau kennengelernt. Insofern ein entscheidendes Jahr.
Der Pivot dann, also du hast dann den Wirtschaftshintergrund dir angeeignet und damit dann eigentlich auch den Weg geebnet, dann den Schritt nach der Physik zu gehen. Wie ging es dann weiter? Wie bist du dann weitergezogen? Und auch wie bist du dann zu den Medien gekommen, in denen du ja dann auch einen Großteil und auch bis heute deine Karriere verbracht hast?
Ich bin schon vor dem MBA und nach dem MBA zu einer Unternehmensberatung gegangen, habe über diese Unternehmensberatung dann diesen MBA auch gemacht, die Boston Consulting Group. Und das war eigentlich nochmal ganz gute Lehr- und Wanderjahre, weil es einem einfach auf sehr gute Art und Weise näher bringt, die Wirtschaft tatsächlich funktioniert. Also Beratung ist schon eine ganz gute Schule. Es war mir aber immer klar, dass es nur Schule ist. Ich wollte nie auf Dauer Berater bleiben und Partner werden. Ich wollte also nicht nur sagen, sie sollten eigentlich mal den Hebel da umlegen und dann wieder weggehen, sondern ich wollte selber spüren, was passiert, wenn man den Hebel umlegt. Und ich hatte in dieser Beratungszeit, das sind wir jetzt im Jahr 95, also sehr früh Internetzeit, aber schon erste Internetprojekte gemacht. Und ich fand das faszinierend, wie ein Internet schon damals begann, sich in das berufliche und Alltagsleben hinein zu diffundieren. Und kam über einen Kontakt an den damaligen Vermarktungsvorstand Michael Wölfle von ProSiebenSat.1, der jemand gesucht hat für das sehr kleine Pflänzchen der ProSieben Digital, hieß die damals schon. Und der war sehr visionär, der Michael Wölfle, und hat da eine Leitung gesucht und hat gesagt, Mensch, ich brauche jemanden, der Internet versteht, und ich brauche jemanden, der mir eine Organisation aufbaut, die dieses digitale Thema aus der Marke heraus begreift und versteht. Und hatte mich angeworben und ich bin innerhalb von 2 Tagen gesprungen und habe gesagt, Mensch, genau das, was ich machen möchte, ich will ewig aus der Beratung. Und landete dann 1998 in Unterföhring, damals noch bei ProSieben. ProSiebenSat.1 kam erst später, der Merger, und so ging es los.
Okay, das heißt, du warst 98 an ProSieben, hast dich um Digitalthemen gekümmert.
Genau.
Und da warst du dann, ich glaube 2006 bist du dann da Vorstand New Media geworden.
Stimmt, dazwischen bin ich nochmal zur Kirchgruppe. Es war ja alles Kirchgruppe, ProSieben gehörte ja auch mehrheitlich zur Kirchgruppe. Ich bin dann 99 rüber zu Dieter Hahn und Leo Kirch und habe dort als Co-CEO und dann CEO die Kirchnumedia auf und wieder abgebaut. Wir hatten 300 Mann aufgebaut und sie dann aber auch wieder schön abgebaut. Wir hatten über 100 Millionen Mark in diese Firma investiert und die Vision war, quasi die Kirchlibrary ins Internet zu bringen, wenn man so will, verkürzt gesagt. Es war ein großes Thema, ein großes Projekt. Es endete am 8. April 2002, das war nämlich die Insolvenz der Kirchgruppe. Und damit war das Experiment Kirchnomedia auch vorbei. Genau dazwischen bin ich, 2003 hat mir die Insolvenzabwicklung und ich war dann immer noch Vorstand der Kirchnomedia. Und dann wurde dieser Teil von der dann inzwischen gemergten ProSiebenSat.1 übernommen. Und ich ging rüber als Direktor also eins unter Vorstand zu ProSiebenSat.1 und wurde dann aus diesem Direktor Diversifikation, hieß es damals, Vorstand 2006.
Bevor wir ein Stück weit in die heutigen Themen einsteigen und deinen Blick auf den Markt und deine heutigen Herausforderungen, würde ich gerne kurz einen kleinen Doppelklick auf die Zeit 2006 Vorstand New Media machen. Wenn ich mich richtig erinnere, war es auch der erste Vorstand und der erste Vorstandsbereich. Klar, es gab sicherlich Strategieabteilungen, aber meines Wissens gab es in Deutschland zumindest kein anderes Medienhaus, die daraus ein Vorstandsressort gemacht haben. Wie war das damals? Mich würde interessieren, ob das für dich eine Herausforderung war. Musstest du überall herumlaufen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überzeugen, auch viel Erklärung liefern, was machen wir da eigentlich? Wie, nimm uns ein bisschen mit, wie war das damals für dich?
Also wir hatten damals ja schon eine gewisse Kerngruppe aus der Kirchzeit mit rübergenommen, die alle ähnlich dachten und alle diesem Thema Internet, Digitalisierung gefolgt sind und auch 120% überzeugt waren, dass das die Zukunft sein wird. Also wir hatten intern in meinem Bereich nie Überzeugungsbarrieren zu überwinden. Das war schon eine Familie, ein Team, die immer sehr stark an die Idee geglaubt hat. Ich glaube, was uns damals geholfen hat, war der amerikanische Besitzer. Wir waren ja von Private Equity damals besessen, unter der Leitung von Haim Saban, ein sehr visionärer, typischer naturalisierter Amerikaner, er kam ursprünglich aus Amerika, aber hat lange da gelebt, ein extrem erfolgreicher Geschäftsmann, und der hat die Vision geteilt und hat die Vision verstanden. Und der war aus meiner Sicht sehr entscheidend, damals auch für ProSiebenSat.1, gemeinsam mit dem damaligen CEO Guillaume Lepoche, der COO-Rolle hatte, also so ein bisschen eher kontrollierendes Element, sehr intelligenter Mann. Und die beiden haben verstanden, was wir da wollen, was wir da erreichen wollten. Und das gab uns sehr viel Rückenwind, und so wurde eigentlich auch ein Vorstandsbereich draus. Ohne diesen Support aus dem Eigentümer heraus hätten wir das nicht geschafft. Weil, und deine Frage ist sehr berechtigt, natürlich hat das Kerngeschäft Fernsehen, mit denen ich allen sehr eng befreundet war und auch heute noch bin, die haben uns natürlich nicht gebraucht. Die haben Fernsehen 2006, war noch ein goldenes Geschäft, Margen überall, es ging fast nur aufwärts, und da kamen wir und wollten immer irgendwas. Ja, wir wollten dann bei irgendwann mal Germany's Next Topmodel mit einer kleinen Kamera hinter der Bühne agieren. Und wir haben gesagt, spinnt ja wohl, was soll das? Wir haben gesagt, ja, müssen wir, weil das ist das, was die junge Zielgruppe interessiert. Die wollen zwar sehen, was vorne passiert und die Show sehen, aber die wollen auch verstehen, was dahinter passiert. Wir haben die Marke genommen und haben sie in irgendwelche Merchandising-Produkte gelegt. Und dafür hätte man uns fast gelüncht. Der damalige Chef von Sat.1, Roger Schawinski, der hat uns gehasst. Er hat gesagt, was wollt ihr? Er macht meine Marke kaputt. Ich will das nicht. Also wir hatten schon einen ganz großen Kampf, und es war sehr viel Überzeugungsarbeit. Wir haben es am Ende erst geschafft, indem wir über den Shareholder-Gesellschafter wieder all die beteiligten Personen, also auch die Senderchefs, in ihren Zielvereinbarungen in dieses digitale Thema mit reingekriegt haben und gesagt haben, das ist Teil eurer Ziele. Und das war, würde ich sagen, einer der größeren Erfolge, die wir da geschafft haben, dass wir die mitnehmen konnten. Und dann ist der Widerstand irgendwann auch zusammengebrochen. Aber das waren Jahre großen Widerstands.
Spannend ist übrigens heute noch so, glaube ich, dass man das sehr über Zielvereinbarungen steuert, noch bis heute ins Jahr 2023 rein. Also
ja, ist ein Stück weit traurig, aber ist so. Es ist schon auch verständlich. Ich glaube, heute bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob man nun Media als eigenen Bereich führen sollte. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Heute ist es integraler und integrierter Bestandteil eines in Anführungsstrichen ursprünglich klassischen Geschäftes. Damals war das wichtig, weil wenn man diese Pflanze nicht im eigenen Gewächshaus hochgezogen hätte, wäre sie nie gewachsen. Heute gibt es eine etwas größere Selbstverständlichkeit, und es ist klar, dass eine Marke wie ProSiebenSat.1, RTL und andere, dass sie nur überleben können, wenn sie eine digitale Marke sind und noch stärker digital werden. Das war aber vor 10, 15, fast 20 Jahren eben noch nicht so. Also der Zeit geschuldet war das richtig, dass wir das gemacht haben. Wir waren da früh dran, und ich würde immer noch sagen, ich würde es heute nicht anders machen.
Du hast auch gerade den Shareholder angesprochen. Wie kam es denn zu den Investments, also wie hast du die Assets identifiziert? Ich erinnere mich an MyVideo beispielsweise auch oder auch Maxdome, was ja kein Investment war, sondern eher ein Internal Startup, würde man das heute bezeichnen wahrscheinlich. Wie habt ihr das damals, wie seid ihr vorgegangen?
Ja, da hilft dann vielleicht tatsächlich ein bisschen das Physikstudium. Das haben wir doch ein Stück weit sehr strukturiert gemacht. Wir haben uns damals, als wir dann wieder drüben waren bei ProSiebenSat.1 im Jahr 2004, überlegt, was machen wir jetzt aus diesem Bereich? Das war ja, wenn man so will, ein Steinbruch. Da gab es viele schöne Marmorsteine, die unbehandelt waren, die wir alle rübergezogen haben aus der Kirchnomedia. Und wir haben uns überlegt, was machen wir jetzt mit diesem Steinbruch? Und wie passt der jetzt eigentlich zu der dann neuen ProSiebenSat.1 Media AG, später SE? Und haben mit dem Team uns eingeschlossen, was wir übrigens immer am Chiemsee gemacht haben, auf der Fraueninsel, ein für mich auch sehr wichtiger, fast mystischer Ort, mit dem ich eine sehr emotionale Bindung habe. Und wir haben einmal im Quartal Chiemsee-Seminare gemacht mit externer Unterstützung und haben dort begonnen, Märkte zu analysieren und zu gucken, was wird kommen. Was passiert da draußen eigentlich? Es war klar, dass die mobilen Märkte stark über Inhalt getrieben werden würden. Es war klar, dass wir das Thema Bewegtbild sehen werden. Das hat mir da Maxdome, die damalige VOD-Portal von ProSieben, war ja ursprünglich bei Kirchnomedia entstanden. Also das war eben ein Teil des Steinbruchs, den wir rübergenommen haben. Und wir haben Märkte analysiert und haben eine Mischung aus externen Analysen und interner Bauchüberzeugung zusammengepackt und gesagt, das sind eigentlich unsere 6, 7 Richtungen, in die wollen wir gehen. Das ist das Thema Musik, das ist das Thema Merchandising, das ist das Thema Mobile, das ist das Thema Bewegtbild, ist das Thema Bild, ist gegebenenfalls auch das Thema Audio, was heute im Übrigen auch ein sehr wichtiger Bereich bei ProSiebenSat.1 ist. Und haben damals auch schon uns für Venture interessiert, weil wir überlegt haben, viele Dinge können wir intern gar nicht machen, die müssen wir von außen dazukaufen. Und daraus entstand eine Strategie, die haben wir dem Aufsichtsrat, erstmal dem Vorstand, ich war damals ja noch kein Vorstand, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat präsentiert und die wurde abgesehen und habe gesagt, leg los. Und da kam ihm wieder heim ins Spiel, der gesagt hat, yes, let's do it. Und dann kam er irgendwann nochmal nach der Aufsichtsratssitzung und hat einen bestimmten Geldbetrag auf den Tisch gelegt und gesagt, ich weiß noch wie heute, Markus, hier ist ein gewisser Betrag an Geld, buy something nice. Das weiß ich noch wie heute. Und ich dachte, wow. Und der Betrag war ein großer Betrag. Und daraus entstanden die ganzen Investments, die wir da gemacht haben. MyVideo, Lokalisten, gibt es heute alle nicht mehr aus Gründen, über die man nochmal sprechen kann. Aber aus damaliger Sicht war das richtig. Also ich glaube, wir haben das relativ strategisch aufgesetzt, soweit es ging. Vieles ist natürlich opportunistisch und vieles ist Bauch. Und ich glaube, wir hatten einen ganz guten Mix aus Strategie, aus Grundkonzept, aus Wirbelsäule. Und den Rest haben wir durch Osmose aufgenommen. Also was kommt so aus dem Markt? Was passiert da? Welche Trends springen wir? Die Deutsche Telekom plant IPTV, da müssen wir auch mit drauf. Haben sehr schnell reagiert. Ich glaube, heute würde man das agil bezeichnen. Damals gab es den Begriff noch nicht. Und hatten einfach immer ein gutes Team. Also ich habe mich eigentlich immer eher als Dirigent bezeichnet, denn als Vorstand, der über irgendwelche hierarchischen Strukturen arbeitet. Ich hatte ein sehr gutes Orchester, mit dem ich heute noch engst verbunden bin und wir heute auch teilweise noch Geschäft miteinander machen. Aber so war das mit dem Nu-Media-Bereich.
Ich kann mir vorstellen, der Geldkoffer muss groß gewesen sein. Ich glaube, in MyVideo hat ProSiebenSat.1 damals über 19 Millionen Euro investiert. Also es muss auf jeden Fall ein großer Geldkoffer gewesen sein.
Kann ich nicht bestätigen, aber die Größenordnung ist zumindest nicht falsch.
Ja.
Der Geldkoffer war sehr groß, ja. Aber wie gesagt, dieses Zitat, buy something nice, das habe ich heute noch im Kopf. Und das war auch richtig. Das war einfach richtig. Der Heim hat das gesehen. Der war sehr visionär.
MyVideo und Maxdome ist heute Geschichte. Man kann behaupten, wenn ProSiebenSat.1 damals an Maxdome, vielleicht auch an MyVideo festgehalten hätte, wäre es wahrscheinlich der größte S-Wort-Player in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Ich habe das schon mal auch hier im Podcast ein paar Mal gesagt, fast wie so eine Schallplatte. Ich habe auch Wolfgang Link in der letzten Staffel gefragt, war es ein Fehler, nicht weiter in Maxdome zu investieren? Also wie kam es aus deiner Sicht dazu, dass ProSiebenSat.1 nicht weiter an Maxdome festgehalten hat?
Naja, wir hatten ja einen gewissen Bruch, wenn man so will, durch den Verkauf. Heim Saban und seine Co-Investoren hatten ja Ende 2006 ProSiebenSat.1 verkauft an Private Equity, an KKR Permira, zwei sehr renommierte Private Equity Unternehmen. Das fiel aber relativ schnell zusammen mit einer sich anbahnenden Krise. 2008 war ja dann Bankenkrise, Finanzkrise und die Zeit der großen Visionen war aus mehreren Gründen vorbei, aber der Markt, wir hatten ziemlich zu kämpfen damals, wie jeder in diesen Jahren, insbesondere 2008, 2009. Wir mussten schauen, dass wir überhaupt ProSieben einen stabilen Bahnen behalten haben, waren auch einige Restrukturierungsthemen und es fehlte am Ende der Visionär. Also der Heim, der ein großer Visionär war, den gab es dann nicht mehr. Ich selber hatte eigentlich keinen Resonanzkörper mehr für die Themen, die ich gerne durchgesetzt hätte. Und ich weiß noch, dass ich 2009 mit einer großen Maxdome-Strategie in den Vorstand gegangen bin zu meinen Kollegen und gesagt habe, die Zahl kann man auch durchaus nennen, ich brauche 50 Millionen, weil Maxa muss sich in drei Dimensionen entwickeln. Wir müssen noch mehr Geld in Marketing investieren, wir müssen internationalisieren. Wir hatten damals ja SBS gekauft, im 2007 glaube ich, also die internationale TV-Gruppe Benelux, Skandinavien, Osteuropa. Und es war für mich immer klar, Maxa muss da raus, wir müssen dahin auf Basis der gleichen Technologie und wenn möglich auf Basis der gleichen Studioverträge. Das war die zweite Dimension. Und die dritte Dimension, das war damals auch schon klar, wir brauchen eigene Inhalte. Also ein Dienst kann nur überleben, wenn wir uns differenzieren durch eigene Inhalte. Netflix stand schon vor der Tür. Man merkte schon, dass da was passieren wird oder war 2009, glaube ich, dann auch schon fast da. Und mit dieser Strategie bin ich rein und bin gescheitert. Bin im Vorstand gescheitert. Insbesondere am damaligen neuen Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling, den ich sehr schätze nach wie vor und auch nach wie vor einen guten Austausch mit ihm pflege. Aber der hatte schon allein auch, weil 2009, wie gesagt, immer noch ein sehr schlechtes Jahr war, der hat es nicht gesehen. Der war kein Unterstützer dieses Themas. Er mochte eigentlich Maxdome nicht wirklich. Und ich bin gescheitert mit meinem Ansinnen. Und dann war eigentlich klar, dass wir das nicht werden groß machen können. Das hat, wenn man so will, am Ende auch zu meinem Ausscheiden geführt. Ich glaube, das war dann eine Frustration zu viel für mich, sodass ich dann irgendwann mal entschieden habe zu gehen. Hat dann noch ein gutes Jahr gedauert. Aber hätten wir es geschafft, immer im Nachhinein schwer zu sagen. Zumindest hätten wir die Chancen erhalten, wenn wir, und 50 Millionen hätte ehrlicherweise nicht gereicht. Wir wären dann sicher ein halbes Jahr später gekommen, hätten nochmal 50 Millionen haben wollen. Wir hätten eine Chance gehabt, aus meiner Sicht. Zumindest es groß genug zu machen und gegebenenfalls vielleicht an Netflix zu verkaufen oder an jemand anderen. Aber die Chance haben wir nicht gewahrt und das war ein Scheitern. Also ich muss sagen, das habe ich auch als eines der wenigen persönlichen Scheitern bei ProSiebenSat.1 empfunden und das hat mich schwer getroffen.
Ja, das verstehe ich total. Und manchmal denke ich auch, das liegt an den relativ, in Anführungszeichen, kurzfristigen Arbeitsverträgen, die oder befristeten Arbeitsverträgen, die ein deutscher Vorstand hat. Wenn man in die USA schaut, sind die Verträge der Führungsetage ja durchaus längerfristiger. Das heißt, man hat auch einen längerfristigeren Horizont, in dem man das Unternehmen führt. Und manchmal denke ich auch, es liegt vielleicht daran, dass man, ich sag jetzt mal, kurzfristige oder mittelfristige Entscheidungen trifft. Und das war sicherlich so eine, ne?
Ja, also
man wusste ja damals schon, dass das TV-Geschäft über absehbare Zeit linear verlieren wird. Und man, ne, das ist ein bisschen Innovators Dilemma wahrscheinlich, aber genau.
Es war ein bisschen Innovators Dilemma. Es lag natürlich auch an der Gesellschafterstruktur. Natürlich ist Private Equity nicht da, um so ein Unternehmen für 20 Jahre zu halten.
Ja, stimmt.
Das muss, und das meine ich jetzt relativ kritikfrei, das ist halt das Geschäftsmodell von Private Equity. Die haben uns damals nicht übernommen, um eine 10-Jahres-Strategie mit uns zu verfolgen. Da geht es natürlich immer ein Stück weit um kurzfristige Optimierung. Und es hat nicht geholfen. Und natürlich nochmal, der Markt war wirklich, man vergisst es ja relativ schnell, aber 2008, 2009 war natürlich katastrophale Jahre. Also diese Bankenkrise, die haben uns ja in fast jeder Dimension getroffen. Und so ein Fernsehsender, der natürlich von Werbung abhängig ist und Werbung ja fast immer ein Frühindikator ist, das waren schlechte Jahre. Und da kommt dann jemand wie ich und sagt, ich habe hier eine große Vision. Das ist schon schwer. Also ich will da gar keinen besonders kritisieren. Das war auch keine gute Zeit. Aber nochmal, für mich war es eine große Frustration.
Deine Herausforderungen, dein Deep Dive.
Eigentlich ganz spannend, dann auch aus dem, was du gerade erzählt hast. Damals befanden wir uns auch in einer Krise. Wenn man es so möchte, haben wir heute auch durchaus an der einen oder anderen Stelle makroökonomische Krisen. Und wir befinden uns gleichzeitig auch noch weiter in der Transformation unserer Industrie. Welchen Blick hast du heute auf den deutschen New Media Markt oder auf den S-Wort Markt?
Also ich glaube, New Media ist ein Begriff, den man eigentlich fast gar nicht mal benutzen kann.
Ja, mit Absicht gerade, weil sozusagen Vorstand New Media.
Nee, das ist schon richtig. Ich habe auf dem S-Wort-Markt habe ich einen zweigeteilten Blick. Ich glaube, dass Deutschland allgemein, was das Thema Video, Videoproduktion, Inhalte betrifft, ein gutes Erzählland ist. Wir sind ein Land, was gute Inhalte produziert. Und da würde ich uns auch sehr weit nach oben stellen. Wir können Inhalte. Wir haben eine sehr gute Produktionsinfrastruktur. Wir haben tolle Schauspieler, wir haben tolle Geschichten, tolle Drehbuchautoren. Ich glaube, auf der Inhaltsseite brauchen wir uns international überhaupt nicht verstecken. Das Problem, was ich natürlich sehe, und das gilt vermutlich für alle europäischen Länder, ist, es gibt eigentlich keine wirkliche Plattform, die europäisch bestimmt ist oder gar national bestimmt ist. Das sind alles amerikanische Plattformen. Wie gesagt, meine Abos sind praktisch ausschließlich amerikanische Plattformen. Ich habe natürlich noch RTL Plus und Join abonniert, eher aus beruflichen Gründen, aber ganz ehrlich, die beiden brauche ich eigentlich nicht. Ich lebe von amerikanischen Plattformen. Und die große Frage aus meiner Sicht ist, gibt es für S-Wort, aber auch A-Wort, also man darf ja werbefinanziertes Video gar nicht unterschätzen. Das hat eine große Renaissance und viele der großen S-Wort-Plattformen kommen ja jetzt auch mit werbefinanzierten Paketen an. Da frage ich mich halt, gibt es in Deutschland Platz für einen lokalen Player? Und wenn ja, ist das sozusagen Magenta, also ein Telekom-Portal und das war's dann? Oder kann man aus den Marken einer RTL, einer ProSieben, einer Sat1, kann man dort eigentlich noch erfolgreiche Plattformen etablieren, die S-Wort oder A-Wort, also VOD-Plattformen etablieren? Da hätte ich ein Fragezeichen, insbesondere wenn man das immer getrennt macht. Es gibt dann ein ProSieben-Portal, es gibt ein RTL-Portal, dann kommen vielleicht auch noch mal kleinere Sender, die das machen. Ich glaube, wenn man eine Chance hat, dann sollte man versuchen, eine konsolidierte Plattform hier zu etablieren. Das schließt die Öffentlich-Rechtlichen mit ein. Wir hatten das Projekt im Übrigen schon mal. Es war auch eins meiner Frustrationsthemen. Wir hatten ja damals am Ende meiner Karriere bei ProSieben ein Joint Venture mit RTL geplant unter dem Arbeitstitel Dulu, also das deutsche Hulu. Hulu kam damals, das ist die amerikanische A-Wort, also werbefinanzierte Videoplattform. Und das war so weit, dass wir unterschriftsreif waren. Und das hat das Kartellamt in seiner unendlichen Weisheit abgeschossen. Weil das Kartellamt natürlich keine amerikanische Konkurrenz sieht. Das ist auch nicht deren Job. Deren Job ist einfach zu sehen, was passiert in Deutschland. Und da sieht man mal, wie klein-klein eigentlich so ein Kartellamt agiert. Das war aus meiner Sicht schlecht. Wir hätten, denke ich, das damals machen sollen. Man kann es heute immer noch machen. Und dann hat man vielleicht eine Chance, einen nationalen Spieler aufzuziehen. Vielleicht gibt es den aber und der heißt einfach Magenta. Und am Ende gehen dann alle Inhalte da drauf. Aber ich bin nicht ganz so zuversichtlich, was diese vertikalisierten S-Wort-Portale betreffen. RTL Plus hat einen Teilerfolg, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, 4 oder 5 Millionen Abonnenten. Das ist schon eine recht gute Zahl. Eine Join, ich kenne die Zahlen gar nicht, aber ich würde mal sagen, scheitern ist falsch. Aber wenn da nicht schnell was passiert, dann wird das scheitern. Aber das hat natürlich 5 Millionen Abonnenten, hat natürlich nichts mit einer Netflix-Zahl zu tun. Und Skaleneffekte gibt es einfach. Also portalseitig schwierig, inhaltsseitig starkes Land.
Du bist ja auch noch selber als Investor im Medienbereich aktiv, richtig? Und das passiert vor allem, wenn ich richtig informiert bin, mit Texas Atlantic Capital.
Genau, ich habe nach meiner ProSieben oder technisch schon während meiner ProSieben-Zeit, aber danach meiner ProSieben-Zeit aktiv eine Firma gegründet, gemeinsam mit einem amerikanischen Freund, Moshe, mit dem ich auch wirklich sehr eng befreundet bin. Und wir haben eine Plattform etabliert, die verschiedene Vehikel hat und daraus investieren wir in Unternehmen. Das sind jetzt nicht nur Medienunternehmen, das sind auch Technologieunternehmen, Softwareunternehmen, E-Commerce-Unternehmen, aber im Kern immer alles, was digital ist. Und dann mache ich selber privat auch noch Investments außerhalb dieser Plattform, Dinge, die ich eben alleine mache und nicht mit meinem Partner mache. Da ist zum Beispiel eben Tulip draus entstanden, das war ein privates Investment. Und das ist ein echtes Medieninvestment gewesen. Das haben wir nicht nur investiert, sondern gegründet. Auch mit einem bzw. zwei ehemaligen ProSieben-Kollegen. Also da sieht man, dass die Familie, das Orchester eben immer noch funktioniert. Und noch einem vierten dazu. Und das war aus unserer Sicht eine sehr erfolgreiche Gründung. Die haben wir 19 gegründet, letztes Jahr verkauft. Und das ist auch ein typisches Investment, würde ich mal sagen. Medien, aber es ist nicht nur Medien. Ich habe beispielsweise auch in eine digitale Mausefalle investiert. Das heißt Traplinked, das ist, würde man heute IoT bezeichnen, also Internet of Things, eine Mausefalle, die einfach vernetzt ist und wenn sie ausschlägt, dann gibt es eben in irgendeinem Kontrollzentrum ein Signal. Warum ist das wichtig? Weil Großbäckereien, große Supermärkte Tausende von Mausefallen aufstellen müssen, um quasi ihre Räumlichkeiten zu schützen. Das müssen die aus gesundheitstechnischen Gründen und 1000 Mausefallen zu kontrollieren ist aufwendig. Und wir haben ein Unternehmen finanziert, was das digital macht. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Es läuft auch gut und wächst auch wie verrückt.
Ja, das verstehe ich total. Digitale Mausefallen.
Digitale Mausefalle, ja.
Also das heißt, du bist wesentlich breiter aufgestellt als nur Investitionen im Medienbereich. Aber ich möchte ein bisschen darauf hinaus, wenn du, sagen wir mal, im deutschsprachigen Raum in Medien investieren würdest, was wären deine Kriterien mit dem Hintergrund, den du gerade geschildert hast, mit deinem Blick auf den Markt? Also investierst du noch eigentlich in Medien-Startups, in Anführungszeichen? Und heute kann man ja gar nicht mehr trennen, was ist Technologie, was ist Medien-Startup? Die Grenzen sind ja fließend eigentlich.
Die Grenzen sind fließend. Ich glaube, ich würde ich würde in Inhalte investieren und habe das auch gerade getan. Ich habe in eine Firma investiert, die Kinderinhalte produziert, Bewegtbild aber auch relativ breit auf sozialen Medien, auf Roblox und TikTok, also die wirklich ein Universum, ein Ökosystem an kindergerechten Inhalten produziert, finde ich mega spannend. Das ist so ein Investment. Das andere ist sicher Technologie. Wenn man so will, war Julep auch ein Technologieinvestment, weil wir ja ein AdTech-Stack gebaut haben. Also tatsächlich ein Stück Technik haben bauen lassen, was automatisiert oder semi-automatisiert Werbetreibende und Inhaltsanbieter zusammenbringt. Da glaube ich sehr stark dran, an diese Themen, an die Verbindung von Inhalt und Technologie, an die Verbindung von Werbung und Technologie. Also wenn ich in die Medien investiere, würde ich da rein investieren. Würde ich mir heute ProSieben-Aktien kaufen? Nein.
Obwohl sie wahrscheinlich gerade günstig zu haben wären.
Das stimmt. Aber du weißt ja, wie das ist mit den günstigen Sachen. Vielleicht werden die noch günstiger am Ende.
Was ich auch total spannend fand, du gehst auch teilweise im Moment mit dem ein oder anderen Thema weg von Technologie und weg von Medien, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht hängt es ja komplett damit zusammen. Du bist bei Paddle City auch investiert und das ist einer deiner aktuellen Themen. Wie kommt das und wie kommst du auf Paddle?
Ja, da bin ich nicht nur investiert, da bin ich auch Mitgründer. Das ist schon ein Sonderthema aus meiner Sicht. Ich kam da drauf, weil ich zunehmend Artikel über Paddle-Tennis gelesen habe. Also Paddle-Tennis ist ja eine Mischung aus Tennis auf kleinerem Platz. Der ist halb so groß wie ein Tennisplatz. Man kriegt auf einem Tennisplatz zwei Paddle-Plätze. Man spielt 2-2 und man kann auch zumindest indirekt über Bande spielen. Also es hat ja Squash-Elemente. Ist ein Sport, der genauso anstrengend ist wie Tennis, aber etwas sanfter zu Gelenken und Füßen und Beinen, was in meiner Altersgruppe inzwischen dann schon wieder relevant wird. Deswegen spiele ich es auch sehr gerne. Und ich dachte mir, Mensch, in Skandinavien gibt es 5.000 Paddle-Tennisplätze, in Spanien gibt es 11.000 Paddle-Tennisplätze und in Deutschland, letztes Jahr, als wir gegründet haben, gab es gerade mal 200. Und ich habe nicht verstanden, warum das so ist und habe mich mit einem auch wieder ehemaligen ProSieben-Kollegen und einem anderen Freund von mir zusammengesetzt und habe gesagt, Mensch, Thema Paddle, ist es was? Gibt es einen Grund, warum es in Deutschland nicht funktioniert bisher? Und die Antwort war dann eigentlich, nee, gibt eigentlich keinen Grund. Man müsste das mal in die Hand nehmen. Und das haben wir dann gemacht und haben eine Firma gegründet, Paddle City, haben noch den derzeitigen Bundestrainer Hansi Flick dazu gewonnen, haben das zu viert als 4 gleichberechtigte Partner gegründet und sind vor einem Jahr an den Start gegangen. Das ist eine Firma, die zunächst mit Medien nichts zu tun hat, aber wenn man genau drüber nachdenkt, dann doch wieder, weil was wir tun wollen ist, wir wollen eine hippe, coole Paddle-Marke etablieren. Wir bauen natürlich Plätze, das ist relativ kapitalintensiv, aber darüber schwebt das Thema, dass Paddle City zu der deutschen Paddle-Marke wird. Und da sind wir wieder beim Markenthema, beim Thema Markenaufbau, beim Thema Influencer. Natürlich hilft uns ein Hansi Flick zum Beispiel, der ist ja, wenn man so will, implizit zumindest ein Influencer und andere. Wir haben auch den einen oder anderen Fußballer als Investor. Und da bin ich eigentlich schon wieder zu Hause, weil das ist Medien. Am Ende ist das Medien. Und es wird auch nur funktionieren, wenn man diese Marke unterfüttert mit einer digitalen Infrastruktur. Wir wollen die, wie wir es immer nennen, Player Journey, also von ich suche einen Platz, ich finde einen Platz, ich buche einen Platz, ich suche einen Mitspieler, weil ich spiele ja immer zu viert. Ich schaue mal, welches Ranking der eigentlich hat. Ich will ja mit keinem spielen, der schlechter ist oder gegen einen spielen, der viel besser ist. Das wollen wir alles digital abbilden und diese Marke, diese App unter der Marke Paddle City etablieren. Und da sind wir wieder sehr nahe an dem, was ich die letzten fast 30 Jahre gemacht habe. Insofern gibt es da schon, gibt ein neues Element, was ich spannend finde, wo ich auch noch nicht so viel verstehe. Das ist Hardware, also Plätze bauen. Das ist
Brick and Mortar wahrscheinlich.
Das ist ein bisschen Brick and Mortar. Wir müssen auch Grundstücke suchen, die wir zwar nicht kaufen, aber mieten, das ist schon ganz was anderes. Da fühlt man sich vielleicht auch manchmal unwohl, weil man an das Risiko eingeht. Aber dann gibt es wieder den Bereich, wo ich mich wohlfühle, Markenaufbau, Influencing, Media. Wir machen eine sehr gute PR. Mein damaliger Pressesprecher, der Markus Brosch, der auch so jahrelang bei ProSieben war, ist auch unser Pressesprecher wieder. Das ist schon ein eingespieltes Team. Also man sieht schon, man hat, das ist wie Hotel California, you can check out, but you never leave. Also ich habe ausgecheckt bei ProSieben, aber so ganz verlassen habe ich es natürlich eigentlich nie, weil die Leute immer noch um mich herum sind.
Ja, aber das ist wirklich total spannend und auch deine Analogie zum Medienbereich verstehe ich total. bei Paddle City. Du willst wahrscheinlich auch die User Experience, die Erfahrung mit der Plattform, in Anführungszeichen Plattform, wie buche ich einen Platz, wie bringe ich die vier Leute zusammen?
Genau, das Community ist eben auch ein Community-Thema. Wir wollen eine Community aufbauen und man sieht es auch sehr schön. Wir haben ja inzwischen über 20 Paddle-Plätze im Einsatz und 50 Plätze projektiert. Und die Plätze, die am besten laufen, sind die Plätze, die einen kleinen Bar- oder Gastrobereich dabei haben. Warum ist es so? Kepper vom Tennis vielleicht auch. Die Leute sitzen davor und danach gerne zusammen. Das ist ein Erlebnis, weil es eben auch ein Mannschaft, wenn man so will. Vier Leute ist ja schon immer, also zwei Leute sind Gegner, vier Leute sind aber schon eine Mannschaft, die zwar gegeneinander spielen. Und das ist ein Mannschaftserlebnis und das ist ein Community-Erlebnis. Und ich glaube, dieses Thema Community erinnert dann auch sehr stark an dem, was man früher gemacht hat. Wir wollen eben diese Community digital unterfüttern. Auch das Thema Social ist extrem wichtig. Wir sind sehr aktiv auf Instagram mit Paddle City. Das sind alles Themen, die wichtig sind und die ich mag und wo ich mich wohlfühle.
Deine Meinung, deine Thesen.
Du bist ausgebildeter Physiker. Du hast mal im Turi2-Interview gesagt, dass einer deiner Vorbilder Werner Heisenberg ist. Das ist der Pionier der Quantenphysik. Darauf basieren die großen Schritte, die wir heute mit Quantencomputern machen. Wahrscheinlich gemeinsam mit Machine Learning oder AI werden wir da in naher Zukunft die großen Schritte in den nächsten Jahren sehen. Wie ist dein Blick auf den Technologie- und Medienstandort Deutschland die nächsten Jahre? Sind wir gut aufgestellt?
Also ich glaube, man muss es trennen. Mein Blick auf den Thema Medienstandort, der ist gar nicht so negativ. Ich hatte vorher schon gesagt, ich glaube, wir sind schon ein Land, was gut Inhalte produziert. Wir sind ein Land des Qualitätsjournalismus. Wir sind ein Land, was sehr viele unabhängige Medien hat in unterschiedliche Richtungen. Sowohl Print, Zeitschriften, Zeitungen, Fernsehen. Jetzt kann man immer die Frage stellen, ob öffentlich-rechtliches Fernsehen wirklich unabhängig ist. Aus meiner Sicht ist das nicht. Das ist schon politisch sehr eingefärbt. Aber das lassen wir mal außen vor. Zeitungen, Zeitschriften, finde ich, haben eine hohe Qualität. Also wie gesagt, ich konsumiere den Spiegel, ich konsumiere die Süddeutsche, ich konsumiere auch Bild, ist für mich auch ein wichtiges Element, habe ich allerdings kein Abo, und ich konsumiere die NZZ und andere. Das sind in sich Zeitungen, die A, hohe Qualität haben, die es aber aus meiner Sicht auch ganz gut geschafft haben, sich zu digitalisieren. Wenn ich mir anschaue, was die Abonnentenzahlen der Zeit machen, die ja steigen, und die steigen wegen des Digitalthemas. Das haben die gut gemacht. Also da ist mir, die haben aus der Not heraus, denke ich, sehr früh erkannt, dass sie was tun müssen. Die sind vielleicht noch nicht alle über den Berg, aber da bin ich positiv gestimmt. Bei dem Thema Video und Plattformen bin ich nicht ganz so positiv gestimmt, hat man schon drüber gesprochen. Ob es da eine Chance gibt für einen nationalen Player, halte ich für schwierig, wenn dann tatsächlich nur, wenn es eine gemeinschaftliche Aktivität von allen Bewegtbildanbietern hier in diesem deutschsprachigen Raum ist. Also da müssten dann eben die Privaten und die Öffentlich-Rechtlichen einmal über ihren Schatten springen und eine gemeinschaftliche Plattform machen. Aber wenn ich die Interviews des Pro7-Sat1-CEOs richtig interpretiere, ist das auch ein Gedanke, der durchaus immer mal wieder mitschwebt. Und der könnte eine Chance sein, aber da bin ich nicht ganz so positiv. Also Medienstandort prinzipiell, schon allein wegen der Unabhängigkeit der Medien bin ich durchaus positiv. Wo ich gar nicht positiv bin, ist das Thema Technologie. Da mache ich mir eher Sorgen. Ich glaube, dass Deutschland das Land der Dichter und Denker, Dichter finde ich es immer noch gut, sprich Medien, Denker sehe ich zunehmend ein Problem. Ich weiß nicht, ob du die aktuelle Studie zum Thema Innovation des BDI gesehen hast. Dort steht Deutschland im europäischen Vergleich beim Thema Innovation am Platz Nummer 10. Und Deutschland hat, glaube ich, das, was es groß gemacht hat, und das ist ja der einzige Rohstoff, den wir haben. Der einzige Rohstoff ist tatsächlich Innovation. Das sind wir dabei zu verspielen. Und das macht mir größte Sorgen. Und da gibt es sicher viele Gründe, warum das so ist. Da ist das Thema Überbürokratisierung sicher einer davon. Wir sind ein zutiefst bürokratisches Land und es wird alles immer schwieriger. Schon allein die Energiewende wird daran scheitern. Ich hatte gestern gehört, im Fernsehen übrigens, dass von Planung bis Bau eines Windrades im Schnitt 7 Jahre vergehen. Das wird nichts werden. Ja. Und das liegt daran, dass man, ich zitiere, 32 Anträge ausfüllen muss, um ein Windrad zu bauen. Das wird nicht funktionieren. Also Bürokratisierung ist ein Problem. Das zweite Problem ist, denke ich, dass universitäre Forschung und industrielle Forschung nicht so vernetzt sind, wie es beispielsweise in Amerika ist. Da spricht man ja immer von der Unabhängigkeit der universitären Forschung. Bloß nicht zu viel industrielle Gelder da reinfließen lassen. Aber aus meiner Sicht ist das falsch. Man muss das Thema industrielle Forschung und universitäre Forschung viel früher, viel schneller vernetzen, sodass aus Grundlagenforschung auch Produkte werden. Heute dauert es viel zu lang, bis aus einer Grundlagenforschung ein Produkt wird. Also die Innovation ist einfach gehemmt und sie hat Sollbruchstellen. Und das Dritte ist, Deutschland ist am Ende kein Venture Capital Land. Ist ja auch interessant, der amerikanische Begriff Venture Capital, Venture steht ja für Abenteuer, ist positiv belegt, wird im deutschsprachigen Raum ja mit Risikokapital übersetzt. Und das sieht man schon, welche Mentalität dahinter steckt. Die deutsche Sprache sieht in diesem Thema Venture Capital erstmal das Risiko, weil ja, das Geld kann natürlich weg sein. Ich habe auch schon sehr viele Startups verloren und damit Geld, bin aber das Risiko eingegangen, weil in Summe funktioniert es dann schon wieder. Und ich denke, eine Venture-Szene in Deutschland, die da ist, es gibt ja risikobereite Unternehmer und es gibt viele Startups, es gibt viele gute Ideen, aber das ist immer lange nicht so weit wie insbesondere Amerika das Problem hat, Italien und Frankreich auch. Gerade dann, wenn es um große Finanzierungsrunden gibt. Also es gibt ganz wenig Finanzierungsrunden in Deutschland oder Europa, die 50 Millionen oder mehr Geld gekriegt haben. Das kommt in der Regel aus USA, mit der Folge, dass, für Deutschland weiß ich jetzt gar nicht, ich habe es mir kürzlich mal für Frankreich angeguckt, dass einige der guten französischen Firmen inzwischen amerikanische Firmen sind und nach Amerika gegangen sind, weil sie dort eine bessere Finanzierung, bessere Rahmenbedingungen, auch politische Rahmenbedingungen sehen. Also ich denke, die Kombination aus Bürokratie, aus falschem Ansatz, was Grundlagenforschung betrifft und der Venture-Szene, die nach wie vor nicht so prosperiert, wie man es gerne hätte, führt neben einer gewissen Schläfrigkeit. Man muss ja schon auch sagen, dass dieses Land inzwischen schon wieder bleiern wirkt. Ja, es ist ein Land, wo der Staat suggeriert, dass er alles übernimmt. Der Staat suggeriert, dass es eine Vollkaskoversicherung gibt und es eigentlich keinem was passieren kann, was absolut falsch ist. Wir werden uns noch anschauen, wenn das so weitergeht, dass das Individuum vom Staat auf Dauer nicht so subventioniert werden kann, wie es heute ist. Diese Schläfrigkeit führt auch dazu, dass Deutschland aus meiner Sicht attestierte Nummer 10 der Innovation ist. Und das führt dazu, dass der Technologiestandort Deutschland nicht gut dasteht. Und ich würde dem eine glatte 5 minus geben, wenn ich dem Medienstandort eher eine 2 bis 3 geben würde.
Okay, also ein gemischter Outlook in Anführungszeichen zwischen Medien- und Technologiestandort und auch spannend, dass du es so differenziert dargestellt hast. Für dich persönlich, wie ist deine Prognose? Was sind deine Pläne für die nächsten Monate, 2 bis 3 Jahre? Also geschäftlich gesehen sozusagen, hast du noch ein paar Pläne vor dir, die du teilen möchtest?
Ja, ich habe ja hoffentlich noch ein paar Jahre vor mir, die sicher einen Einschnitt kriegen werden, nämlich wenn meine Kinder, die inzwischen alle so kurz vor oder nach dem Abitur stehen, das Haus verlassen haben, dann wird sich privat sicher ein bisschen was ändern. Beruflich wird sich, glaube ich, nicht so viel ändern. Ich habe nach wie vor das Feuer, was ich schon zu ProSieben-Zeiten hatte, dieses Thema Innovation am Ende. Am Ende ist ein Thema Innovation. Das bewegt mich weiterhin und ich werde immer noch, denke ich, jeden Tag 1 oder 2 Startups am Tisch vorfinden, digital, die ich mir anschaue und wo ich eigentlich glücklich bin, dass ich da so rein riechen kann und sehen kann, was da so passiert. Das möchte ich auch noch ein paar Jahre machen. Ich denke mal, ich werde Hobbys, ich bin zum Beispiel, ich habe schon gesagt, ich liebe Platten und das wird auch immer verrückter. Ich kaufe ständig irgendwelche neuen Platten, ich kann die schon gar nicht mal alle hören. Ich liebe Fotografie, ich habe vor 3 Jahren wieder umgestellt von digital auf analoge Fotografie, weil es eine ganz andere Art ist, zu warten, bis das Bild aus dem Labor kommt, ist einfach herrlich. Das sind Dinge, die ich verstärkt betreiben möchte, aber beruflich wird sich so viel nicht ändern. Und ich denke, das Thema Paddle City, wo ich sehr viel Herzblut drin habe, weil es eben teilweise neu ist, teilweise alt ist, im Sinne von, was wir da versuchen. Das wird mich auch jetzt noch ein paar Jahre sehr intensiv beschäftigen. Wenngleich ich da nicht operativ bin, bin ich doch sehr aktiver Founder. Und das wird auch mein nächster Termin übrigens sein, dass wir heute ein Paddle City Showfix haben werden für den Rest des Tages. Also da wird sich so viel nicht ändern. Mir wird nicht langweilig, glaube ich.
Sehr schön. Und neben Arbeit hoffe ich, wir haben jetzt fast Ende Juli. Hoffe ich, du hast noch ein paar Sommerpläne vor dir, Urlaub geplant.
Urlaub geplant, genau. Ich bin A, großer Verfechter des Freiluftkinos. Ich gehe wahnsinnig gerne ins Freiluftkino, ich liebe das. Okay. Ja, ich sterbe für Freiluftkino. Mache das gerne. Meine Kinder halten mich für verrückt, aber ich mache das einfach. Meine Frau kommt mit, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn dann die Schule vorbei ist, die geht ja noch in Bayern zumindest bis Ende des Monats, werden wir 3 Wochen in Portugal sein.
Sehr schön.
Und ein bisschen Sonne und Kultur genießen. Lissabon ist eine Stadt, die ich sehr liebe. Und ich war schon lange nicht mehr da und freue mich sehr, auch wenn es ein bisschen heiß werden wird. Aber da müssen die Kinder durch. Das ist so.
Sehr schön. Und danach gehen wir mal eine Runde Paddle spielen. Da freue ich mich sehr
drauf. Das hoffe ich. Du musst mir eine Zeit geben. Ich werde einen Platz reservieren. Wir zahlen auch nichts. Und wir spielen eine Runde Paddle. Ich suche 2 adäquate Gegner für uns aus.
Aber bitte Profis, ich möchte direkt.
Ja, da musst du allerdings erstmal auf unserer App das Ranking durchlaufen, aber das werden wir dann schon hinkriegen.
Sehr schön, sehr schön. Lieber Markus, vielen Dank für die Zeit, es war sehr spannend. Bis bald.
Lieber Robert, danke für deine Fragen, bis hoffentlich sehr bald. Danke.
So, das war sie nun, die aktuelle Folge von Media Stories. Es war ein unglaublich spannendes Gespräch über den Lebensweg von Markus Englert, die Einblicke in die Zeit bei ProSiebenSat.1 sowie den Blick auf den heutigen Digital-, aber auch Medienmarkt. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Lasst uns gerne eine Bewertung da und folgt uns auf der Plattform eurer Wahl. Die nächste Folge kommt mit Isa und Sarul Krause-Jentsch von Spotify. Bis dahin.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.